SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich bei uns im Studio Gilda Giebel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Psychologin, haben mit den gefährlichsten Straftätern in der Sicherungsverwahrung zu tun gehabt. Gestern gab es eine Schlagzeile, 1700 Häftlinge in London wegen Platzmangels entlassen. Was geht denn bei so einer Meldung Ihnen durch den Kopf?
Das ist natürlich schon schockierend, weil da könnten natürlich auch sehr gefährliche Männer dabei sein. Ja.
Also wenn Sie sowas hören, bekommen Sie dann Sorge um ein Sicherheitsempfinden? Denn aktuell ist bei uns natürlich Sicherheit auch ein ganz großes Thema.
Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, dass eher von wenigen eine hohe Gefahr ausgehen könnte. Aber natürlich ist es für manche dann auch eine Chance für eine Freiheit und sich nochmal zu beweisen.
Ja. Das ist ja auch Ihre Aufgabe als Psychologin. Abends im Dunkeln, wenn Sie da alleine unterwegs sind, wie geht's Ihnen dabei?
Ja, als Frau glaube ich, ähnlich wie den meisten Frauen, ist mir schon ein bisschen mulmig zumute und ich achte auch darauf, dass ich dann zum Beispiel nicht alkoholisiert bin. Ne? Und dass ich auch mich ein bisschen umschaue in meiner Umgebung und dann auch früh mitbekomme, falls da irgendwo jemand an der Ecke steht oder mich verfolgt, dass ich dann schon frühzeitig irgendwie intervenieren kann.
Ist es schon mal vorgekommen?
Zum Glück noch nicht.
Also knapp 9000 Messereingriffe hat es wohl im vergangenen Jahr in Deutschland gegeben. Haben Sie da noch weitere Tipps, um sich einfach ein bisschen sicherer zu fühlen, wenn man da unterwegs ist?
Als Frau?
Auch für Männer mag das ja vielleicht genauso gelten in manchen Situationen,
ja. Ich weiß es nicht. Also ich habe mir natürlich mehr Gedanken als Frau gemacht. Gut, Messerangriff ist natürlich, was will man da machen? Das ist natürlich sehr, sehr schwer.
Wegrennen.
Ja, meistens wegrennen natürlich. Aber so als Frau würde ich sagen, wenn es um eine Sexualstraftat geht, also darum, dass man vielleicht vergewaltigt wird, dann sollte man das Skript stören des Mannes, also des Täters, weil ganz oft haben sich das Sexualstraftäter schon vorher bildlich ausgemalt und wenn man dann irgendwas ganz Verrücktes macht, auf jeden Fall laut ist oder vielleicht auch behindert tut, sowas zum Beispiel, könnte das schon abschreckend sein.
Das wäre so ein Überraschungseffekt wahrscheinlich, ne?
Genau, ja.
Und den dann nutzen zu können, um dann möglichst aber wahrscheinlich schnell Sicherheit zu gewinnen.
Richtig. Und auch andere um Hilfe bitten, das ist ganz wichtig. Sonst gibt es so eine, wenn jemand überhaupt in der Nähe ist. Aber ganz oft ist es ja so, dass in einer Gegend, wo auf einmal viele Leute sogar in der Nähe sind, niemand hilft, weil das ist so eine Art Verantwortungsdiffusion. Die anderen helfen nicht, also helfe ich auch nicht. Deswegen sollte man auch immer gezielt jemanden ansprechen, bitte hilf mir jetzt, ich brauche deine Hilfe. Das ist auch wichtig, falls da mehrere Leute am Ort sein sollte, man nicht allein ist.
Ja, damit man sich nicht so wegducken kann oder Feuer rufen, hat mal jemand gesagt, was anderes dann.
Genau, das, auf jeden Fall verwirrend sein und kreativ.
Ja, jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, Triebhaft. Warum war es Ihnen ein Anliegen, damit in die Öffentlichkeit zu gehen?
Ja, also es liegt daran, als junge Frau habe ich sehr gerne so gruselige Filme geschaut, mittlerweile nicht mehr. Und mir ist aufgefallen, also man denkt ja immer dann zum Schluss, ach, das ist ja nur ein Film. Ne? Ist ja auch meistens so zum Glück, aber es gibt tatsächlich Menschen, denen man auch im Alltag begegnen kann, die sehr gefährlich sind. Die sind nicht immer unbedingt alle inhaftiert und da gibt es schon auch Erkennungszeichen, woran man die eben erkennt und das fand ich irgendwie wichtig, weiter zu transportieren und außerdem fand ich diese Erfahrung, die ich in der Sicherungsverwahrung gesammelt habe, auch sehr intensiv und das wollte ich auch für mich selbst mal fixieren und aufschreiben und ich freue mich, dass ich das dann auch veröffentlichen konnte. Ja.
Wenn Sie sagen, für sich selbst wollten Sie es auch aufschreiben, hat das was mit Ihnen gemacht? Haben Sie es nochmal anders verarbeitet, weil das ja sicherlich sehr intensive Eindrücke waren?
Ja, auf jeden Fall. Also es ging mir auch darum, das nicht zu vergessen und dann auch nochmal, also man bekommt ja in den 6 Jahren so viele Verhalten angeboten von den Männern, das nochmal so zusammenzufassen, was ist eigentlich der Kern dieser Person, das fand ich auch nochmal wichtig, das für mich so rauszufiltern und zu verarbeiten, ja.
Sie sprechen jetzt von Männern, wie sieht es mit Frauen aus, hatten Sie mit denen auch in der Sicherungsverwahrung zu tun?
Nein, hatte ich nicht. Das liegt auch daran, dass in ganz Deutschland es wahrscheinlich aktuell nur 2 Frauen gibt, die sicherungsverwahrt sind, während es so um die 600 Männer gibt, die in der Sicherungsverwahrung sind.
Als Psychologin in der Sicherungsverwahrung hatten Sie mit gefährlichen Straftätern zu tun. Um was für Verbrechen ging es denn da?
Es ging um Gewalt- und Sexualstraftaten. Also 75% der dort Untergebrachten waren eben Sexualstraftäter, das heißt Vergewaltiger oder Männer, die Kinder missbraucht haben.
Wie lange haben Sie sich überlegt, ob Sie das wirklich machen wollen?
Nicht so lange. Also ich fand das Thema interessant. Ich habe ja schon im Postdoc dazu gemacht in der forensischen Psychologie und habe viele, viele Akten gelesen von Jugendlichen, die Tötungsdelikte begangen haben. Und ich habe mich dann immer gefragt, ja, wie ist das denn eigentlich, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten? Das wollte ich halt mal rausfinden. Und ich habe einfach gedacht, ich muss es einfach ausprobieren. Und wenn es dann zu viel werden sollte oder sehr unangenehm, dann kann ich ja immer noch kündigen.
Gibt es denn eine Möglichkeit zu erkennen, das haben Sie eben schon angedeutet, ob jemand eine gefährliche Persönlichkeit hat oder nicht?
Man muss erstmal sagen, das ist zum Glück sehr selten. Ne? Also zum Beispiel, was ich für eine gefährliche Persönlichkeit halte, ist schon jemand, der ein Psychopath ist und der dann auch tatsächlich gewalttätig agiert. Es gibt ja auch Psychopathen, die in Chefetagen sitzen und die einfach nur so beharrlich sind und auch manipulativ, aber die nicht...
Da sollen sie sogar sehr verbreitet sein.
Genau, genau. Ja, und die dann nicht wirklich jetzt, sagen wir mal, so gefährlich werden, dass sie einem was antun, körperlich. Genau, aber Psychopathen, die das eben tun, auch mit, also das sind Männer, mit denen ich ja auch gearbeitet habe. Genau, das sind so für mich die gefährlichsten Menschen, mit denen ich so Kontakt hatte.
Und konnten Sie das dann, wenn Sie reingekommen sind, wenn wir uns das so vorstellen, so eine Situation, konnten Sie da schon gleich was am Blick oder irgendwo ausmachen?
Ja, tatsächlich ist mir persönlich was aufgefallen. Dem ersten Psychopathen, den ich begegnet bin, der hat die ganze Zeit mich angestarrt. Und zwar ohne zu blinzeln. Also ich hatte dann auch irgendwann ein längeres Gespräch mit ihm und habe dann gedacht, wieso blinzelt der nicht? Dann habe ich mir eingebildet, ach, der blinzelt immer dann, wenn ich gerade blinzel, deswegen merke ich das nicht. Ja. Und dann habe ich dazu recherchiert und es ist wohl auch in der Wissenschaft belegt, dass Psychopathen so einen Starren haben können. Also das wird auch, der Blick wird auch manchmal als echsenartig oder so beschrieben.
Das wäre ein Merkmal, aber das alleine reicht natürlich nicht, um auszumachen.
Richtig.
Jetzt beschreiben Sie in Triebhaft nicht nur Psychopathen, sondern auch Narzissten. Narzissmus ist ja fast zum Modewort geworden. Für die einen als Schimpfwort, andere tragen das auch mit Stolz vor sich her. Was verbirgt sich denn genau dahinter?
Also es ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist das, die sich dahinter verbirgt. Man kann auch nur einen narzisstischen Persönlichkeitsstil haben, das heißt so eine Tendenz dahin, dann ist man das nicht voll ausgeprägt. Es geht eher darum, dass man sich selbst besonders großartig findet, auch denkt, man hat einem stehen besondere Privilegien zu. Und man hat auch kaum Empathie mit anderen Menschen, das verbirgt sich so dahinter. Aber die Männer, mit denen ich gearbeitet habe, die haben schon extreme Ausprägungen dieser Persönlichkeitsstörung gehabt, also manche von denen. Und es gibt auch Menschen, die einfach nur so eine Akzentuierung davon haben und eben so ein bisschen sich selbst gerne im Mittelpunkt sehen und ja nicht so rücksichtsvoll mit anderen umgehen.
Wie unterscheiden Sie dann Narzissten von Psychopathen?
Das ist gar nicht so leicht, das stimmt, weil es auch eine gewisse Überlappung gibt. Psychopathen sind vor allem gewissenlos, also sie haben gar keine moralische Instanz entwickelt und sie sind auch nochmal gefühlloser. Also Narzissten sind ja schon kränkbar, und aber Psychopathen haben wirklich ein eingeschränktes Gefühlsspektrum.
Was das heißt, solche Taten begehen lässt.
Genau. Wirklich. Die können Freude und Ärger zum Beispiel gut empfinden, aber eben keine Schuld, keine Scham, keine Reue, keine Angst. Also deswegen gehen sie auch so viele Risiken ein.
Frau Giebele, kommen schon die ersten Fragen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Aus Rammingen auf der Alb schreibt uns beispielsweise gerade Katrin Kutter und fragt, wie werden denn Psychopathinnen und Psychopathen so, wie sie sind? Was kann die Ursache sein und sind sie irgendwann heilbar?
Das ist eine sehr gute Frage. Das beschäftigt natürlich Wissenschaftler immer wieder, natürlich auch, damit man die entsprechend behandeln kann. Ne? Es ist immer so, auch bei allen Persönlichkeitsstörungen, es gibt immer einen genetischen Anteil. Tatsächlich ist es so, dass der vielleicht so 50% bei Psychopathen auch ausmacht. Und dann natürlich auch so Erziehung oder auch Traumata in der Kindheit, ne, die das begünstigen. Es gibt zum Beispiel einen berühmten Wissenschaftler in den USA, James Fallon heißt er. Der ist Neurowissenschaftler und hat herausgefunden, dass er selbst ein psychopathisches Gehirn hat. Aber der ist nicht straffällig geworden. Ne?
Beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Wie hat er darauf reagiert, als er das dann rausgefunden hat bei einem Experiment?
Ja, genau. Erst hat er gedacht, das kann nicht sein. Dann hat er nochmal nachgeforscht und hat dann auch einige Briefe in seiner Familie gefunden, wo ihm die seine Schwester und seine Tochter vorgeworfen haben, dass er irgendwie herzlos in der Beziehung ist und nicht so kein Einfühlungsvermögen hat. Ja, und er selbst hat damals, wo er noch nicht wusste, dass er Psychopath ist, aber es ja eben schon mal war, gedacht, die sind doch einfach nur unzufrieden mit ihrem Leben und wälzen das auf mich ab. Was habe ich denn damit zu tun? Das ist auch so eine typische psychopathische Sichtweise.
Ja. War es denn dann anschließend heilbar mit dem Wissen, dass es ist?
es ist eben nicht heilbar. Ne? Also es ist so, er ist ja jetzt kein gefährlicher Psychopath, weil er ist ein angesehener Wissenschaftler, er konnte sein Leben in gute Bahnen lenken. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass er in so aufgewachsen ist, dass das kein Problem darstellt. Also keine zusätzlichen Stressoren hatte er. Ne? Bei Menschen, die jetzt in der Sicherungsverwahrung sind und Psychopathen sind, da ist es einfach sehr schwer, die zu behandeln. Es gibt auch Studien, die sagen, dass man sie durch Therapie sogar noch gefährlicher machen kann.
Und wie sind die Chancen bei so extremen Straftätern, dass sie nicht rückfällig werden? Weil wenn man das hört, durch Therapie können sie noch gefährlicher werden, erschreckt man sich ja erstmal.
Ja, genau. Tatsächlich in der Sicherungsverwahrung sind die Chancen nicht so gut. Einfach, das liegt daran, dass es ja Wiederholungstäter sind, die immer wieder aus der Haft entlassen wurden und erneut eine schwere Straftat begangen haben und einfach nicht gelernt haben. Sie hätten ja auch schon eine Hafttherapie machen können. Vielleicht haben sie das auch, aber es hat eben nicht funktioniert. Sie haben sich halt immer wieder dazu entschieden, doch nochmal zu vergewaltigen oder ein Kind zu missbrauchen. Ja. Deswegen sind die Aussichten in der Sicherungsverwahrung echt nicht so, so gut. Aber es gibt natürlich auch Alterseffekte. Und bei dem einen oder anderen wirkt es dann doch, beziehungsweise sie entschließen sich dann auch eben nicht mehr straffällig zu werden.
Umso gefährlicher ist es ja, wenn sie rückfällig werden. Das heißt, wenn sie dann rauskommen konnten. Wie ist es für Sie als Psychologin, so etwas auch einzuschätzen und zu bewerten? Das ist ja dann auch schwierig wahrscheinlich zu erkennen, macht mir da gerade jemand etwas vor?
Das ist das Hauptproblem bei der Arbeit tatsächlich, weil eben Psychopathen so gut täuschen und manipulieren können. Und gleichzeitig will man ja auch an seine Arbeit glauben und man geht ja auch irgendwie eine Arbeitsbeziehung mit diesem Menschen ein. Und ja, 6 Jahre lang habe ich die Menschen ja jeden Tag, jede Woche einmal getroffen, 50 Minuten lang. Das ist eben nicht so leicht, aber wenn es um die Entlassung geht, ist es so, dass da eben nicht nur eine Person dran beteiligt ist, sondern ganz viele. Und dass diese Last, also diese Entscheidungslast, die ruht nicht auf nur einem Rücken, also nicht auf, nur auf mich sozusagen. Ja.
Worauf achten Sie als erstes, wenn Sie einem Menschen begegnen?
Oh, ich schaue ihn einfach in die Augen, würde ich sagen. Ja.
Das haben Sie ja eben schon beschrieben, da gab es diesen Echsenblick beispielsweise bei Psychopathen. Woran merken Sie denn, dass Ihnen jemand gerade etwas vormacht? Das ist ja auch gar nicht so leicht.
Das ist total schwer. Ehrlich gesagt bin ich da nicht so gut drin, glaube ich. Oder vielleicht so genauso gut wie alle anderen auch. Also ich habe da keine speziellen Tricks. Das Einzige, was ist, ich höre halt genau hin, merke mir Details und google das dann hinterher und prüfe das irgendwie nach.
Aber ich unterstelle jetzt mal, Sie müssen schon besondere Fähigkeiten haben, um darauf sensibel reagieren zu können, etwas rauszufinden oder dann auch wirklich ausmachen zu können, das kann ich jetzt nicht glauben an der Stelle. Da ist jemand, da spielt jemand Theater.
Mhm. Ja, ich bin so ein bisschen einfach skeptisch dann oder vorsichtig. Gerade wenn natürlich in Sicherungsverwahrung wusste ich ja auch, mit wem ich es da zu tun habe. Und ich hake dann halt immer noch viel nach und frage nochmal nach. Weil so Lügen ist ja auch nicht so leicht. Man muss sich ja viele Details merken. Das geht denen ja auch so, dem Psychopathen. Und ich versuche mir dann auch Notizen zu machen und das dann irgendwie nachzuprüfen.
Das heißt, Sie konnten sie dann manchmal enttarnen, dass sie gelügt haben? Wie war das?
Ja, genau, dass sie gelogen haben. Und zwar steht das ja auch in meinem Buch, ne? Da habe ich auch so eine Geschichte beschrieben, wo mich ein Sicherungsverwahrter unter Tränen angelogen hat und gesagt hat, sein Sohn sei tot. Ne? Und ich habe mich auch gefragt, warum erzählt er mir solche Geschichten? Warum lügt er mich überhaupt an, wenn es eine Lüge sein sollte? Weil das war auch sehr seltsam. Der hat sehr schnell angefangen zu weinen und auch sehr schnell wieder aufgehört. Das war alles ein bisschen so dramatisch, wie so ein Schauspiel. Und da wurde ich natürlich schon misstrauisch. Und dann habe ich tatsächlich dann auch den Namen rausgefunden von dem Sohn und konnte dann eben sehen auf Instagram, ah, den gibt's ja noch, der lebt ja noch. Der hat ja jetzt gerade ein Foto gepostet.
Jetzt haben Sie 6 Jahre lang in der Sicherungsverwahrung gearbeitet. Vielleicht können wir einfach diesen Begriff gerade noch mal klären, was das genau bedeutet, wie Ihr Arbeitsalltag aussieht.
Genau. Also genau, viele wissen gar nicht vielleicht, was das ist, Sicherungsverwahrung. In Deutschland ist es so, wenn ein Straftäter wiederholt schwere Straftaten begeht, zum Beispiel Gewaltstraftaten oder Sexualstraftaten, und dann immer wieder dafür bestraft wird, aber wieder rückfällig wird, mit wieder so schweren Straftaten, zum Beispiel mit einer Vergewaltigung, kann nach 2 bis 3 Mal eben der Richter sagen, jetzt wirst du erneut für deine Straftat bestraft, sagen wir mal für eine Vergewaltigung in etwa 5 Jahre, sagen wir mal, und ich verhänge noch eine Sicherungsverwahrung im Anschluss daran. Das bedeutet, der Richter hat festgestellt, okay, diese Person lernt einfach nicht aus den Fehlern, die sie begangen hat. Sie stellt eine Gefahr für die Allgemeinheit dar. Diese Person braucht irgendwie Therapie. Und deswegen muss sie an ihrer Haftstrafe eben noch sicherungsverwahrt werden. Ja, und in dieser Einrichtung habe ich eben gearbeitet. Und das sind schon relativ unbelehrbare Menschen. Ne?
Und dennoch sollten sie eine Chance haben, wieder zurück in die Gesellschaft zu kommen.
Genau, deswegen gibt es eben so viel Therapie. Man kann in Deutschland niemanden für immer wegsperren. Die Sicherungsverwahrung ist zeitlich unbegrenzt. Aber die Männer brauchen eben die Chance, so sehr an sich zu arbeiten, sich zu verbessern und weniger gefährlich zu werden, dass sie dann irgendwie auch die Chance haben auf eine Entlassung.
Und trotzdem könnte man natürlich kritisch als Opfer drauf gucken und sagen, jetzt bekommen die so viel Therapie. Als Opfer wartet man manchmal Monate, teilweise Jahre. Also wie rechtfertigen Sie das?
Ja, natürlich ist das unfair. Ich finde, jedes Opfer sollte sofort Therapie bekommen. Das ist ja wirklich traumatisch, was denen da widerfahren ist. Gleichzeitig leisten wir aber in der Sicherungsverwahrung einen großen Beitrag auch zum Opferschutz. Ich glaube, jedem Opfer wäre es lieber, gar nicht erst vergewaltigt worden zu sein, zum Beispiel, wenn das erst gar nicht passiert. Es geht von einer kleinen Gruppe von Männern eine hohe Gefahr aus, also von Männern, die es immer wieder machen. Und wenn diese kontrolliert werden, also wenn die jetzt in der Sicherungsverwahrung sind und wirklich erst dann entlassen werden, wenn die Therapie erfolgreich war und wenn sie sich wirklich verändert haben, dann ist das eben auch ein Beitrag vom Opferschutz. Weil ich hatte ja oft gar keine, ja, man hat als Psychologe nicht so viel Erfolg mit der Therapie, ne? Aber dann kann man wenigstens dafür sorgen, dass man das gut dokumentiert und sagt, es sind eben noch keine Veränderungen eingetreten, die Person ist weiterhin gefährlich. Dann bleibt sie verwahrt und kann eben auch keine neuen Opfer mehr produzieren.
Das ist dann eben auch wichtig, dann diese Entscheidung zu treffen. Jetzt kommen mir gerade viele Begriffe an. Maßregelvollzug, schreibt uns gerade Kurt Gühner, darüber habt ihr noch nicht gesprochen, hat damit nichts zu tun, ne?
Ja, das ist was anderes, genau. Das ist, wenn eine Person eine Straftat begeht, aber aufgrund einer psychischen Erkrankung, die mit der Straftat auch im Zusammenhang steht, nicht schuldfähig ist, ne? Also nicht einsichts- und steuerungsfähig, dann kann man sie nicht bestrafen, weil sie zum Beispiel so psychotisch war, dass sie Wahnvorstellungen hatte und so weiter und dann kommt sie in Maßregelvollzug.
Jetzt ist es so, in der Einrichtung, in der Sicherungsverwahrung, da dürfen die Straftäter auch ein paar Mal im Jahr auch das Gebäude verlassen und dürfen raus. Und da geht es immer darum, sind da ein oder zwei Personen mit dabei, da müssen Sie als Psychologin dann auch diese Entscheidungen treffen. Gab es da mal auch Entscheidungen, die Sie im Nachhinein vielleicht bereut haben?
Bisher glaube ich noch nicht, aber man sitzt natürlich immer so ein bisschen auf glühenden Kohlen, wenn dann doch was passiert. Weil am Anfang, so ist es ja mit Menschen, ne? Am Anfang, wenn sie mehr Lockerung bekommen, dann freuen sie sich und wollen es auf keinen Fall missbrauchen. Und irgendwann wird das so zum Alltag und normal und dann denken sie sich vielleicht doch ein paar Sachen aus, wie sie an Drogen kommen können oder ja andere Sachen in die Sicherungsverwahrung mit einbringen können, die nicht erlaubt sind zum Beispiel. Ja.
Also da ist dann Kontrolle einfach auch permanent wichtig, ne?
Ja.
Es kommen viele Fragen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Jutta aus Öhringen zum Beispiel schreibt, mich interessiert, ob und wie es überprüft werden kann, dass der Täter in Sicherungsverwahrung sich wirklich geändert hat. Er kann ja auch lügen, denn er weiß ja, was auf dem Spiel steht. Haben wir eben schon von Ihnen gehört, dass ja sehr häufig gelogen wird.
Genau, das ist eine berechtigte Frage. Es hilft natürlich, dass die Person stationär untergebracht ist. Das heißt, sie wird ja ihr ganzes Leben beobachtet, zumindest also über mehrere Jahre, nicht nur vom Psychologen und Sozialarbeitern, sondern auch vom allgemeinen Vollzugsdienst. Die sind nicht nur dazu, die Türen auf und zu schließen, sondern auch wirklich mit den Sicherungsverwahrten zu interagieren. Dann ist es so, dass man die Menschen ja nicht von heute auf morgen auf die Straße setzt, sondern ganz langsam rauslockert. Das heißt, am Anfang gehen nur viermal im Jahr raus mit zwei Bediensteten. Irgendwann, wenn die sich gut in der Therapie gut mitmachen, auch keine Drogen mehr konsumieren, dann können die mit einem rausgehen. Und irgendwann dann auch von einer Person aus ihrem Umfeld begleitet werden oder von mir als Psychologin zum Beispiel. Ich habe auch schon Sicherungsverwahrte begleitet. Und es ist ein sehr, sehr langer Prozess, der immer beobachtet wird. Und selbst wenn sie dann irgendwann entlassen sind, werden sie ja auch beobachtet. Also ganz oft wird die Polizei nochmal informiert, dass sie ab und zu dort mal vorbeikommen. Sie kommen meistens in eine betreute Wohneinrichtung, wo ein bisschen Kontrolle vorherrscht. Und sie müssen sie haben Führungsaufsicht und müssen zum Bewährungshelfer gehen oder zu einer speziellen Ambulanz nochmal, wenn sie Sexualstraftäter sind und da nochmal Therapie machen. Also es ist alles sehr zäh und langatmig. Natürlich man kann nie hundertprozentig sicher sein. Es kann immer nochmal sein, dass sie rückfällig werden. Aber meine Erfahrung ist, dass sie erst andere Vergehen begehen. Also bevor sie zum Beispiel wieder ein Kind missbrauchen, dass sie einfach zu spät und alkoholisiert zurückkommen oder eine Unterschrift fälschen, sich nicht an Absprachen halten, solche Sachen.
Und das würde bedeuten, dass sie dann auch erstmal nicht mehr rauskommen?
Genau. Ja, dass sie dann, die fallen dann wieder auf einen anderen Status zurück, der viel, viel schlechter ist und man misstraut ihnen dann. Ja.
Haben Sie Zahlen? Lässt sich das in Prozent vielleicht sagen, bei wie vielen es gut geht, die nicht rückfällig werden?
Das ist eben nicht so leicht zu sagen. Am besten wäre es natürlich, also jetzt rein empirisch, wissenschaftlich, wenn man jetzt heute alle entlassen würde, das sind ja 600 in Deutschland, und dann vorher noch ganz viele Merkmale erhebt und Eigenschaften und dann nach einem Jahr, 3 Jahren, 5 Jahren, 7 Jahren schaut, wer ist rückfällig geworden, mit welchen Straftaten und wer nicht. Ne? Ja. Kann man natürlich nicht machen.
Ja.
Aber deswegen ist das so schwer messbar. Ja. Mhm.
Jetzt kommen weitere Fragen rein von Gabriele aus Leonberg. Sie sagt, ich habe in diesem Zusammenhang die Frage, wie unterscheidet man denn einen Psychopathen von einem Soziopathen?
Ja, das habe ich mich auch immer gefragt. Ich habe nämlich immer nur das Konstrukt Psychopathie gelernt. Das ist von dem kanadischen Psychologen Robert D. Hare. Der hat im Gefängnis gearbeitet, hat gemerkt, dass er von bestimmten Gefangenen immer sehr bösartig manipuliert wurde. Sogar seine Bremsen wurden dort manipuliert, sodass er fast einen Unfall gebaut hat. Also es gibt manchmal auch so Werkstätten im Gefängnissen. Und der hat dann erst das Konstrukt der Psychopathie entdeckt. Und Soziopathie ist einfach synonym zu verwenden. Aber der offizielle Begriff psychologisch, den man auch in der forensischen Psychologie eben verwendet, ist Psychopathie.
Okay, das wäre dann so der wissenschaftliche Ausdruck. Und genau. Das Allgemeine wäre dann womöglich Soziopath.
Genau, man kann, glaube ich, dann beides sagen, ja.
Sie haben 6 Jahre als Psychologin in der Sicherungsverwahrung gearbeitet. Wie sind Sie denn persönlich überhaupt mit dieser Belastung klargekommen?
Ja, am Anfang war das schwer. Ich wusste ja auch gar nicht, wie mir das bekommt, ob ich Albträume habe zum Beispiel. Hatte ich auch ein bisschen am Anfang und es ging dann aber mit der Zeit. Also ich habe mich dann mit einem Kollegen dazu ausgetauscht, wenn es mal wirklich sehr belastende Fälle gab, der mir sehr geholfen hat. Und dann privat habe ich das versucht, dann weitestgehend irgendwie auszublenden. Wäre es mir wirklich richtig schlecht gegangen, hätte ich den Job auch nicht mehr fortgeführt. Ja.
Wie war das mit den Albträumen? Fällt Ihnen da noch ein, was Sie geträumt haben damals?
Ja, tatsächlich habe ich auch mal einen Sicherungsverwahrten umgebracht in meinem Traum, weil der so bedrohlich war, ja. Ja,
aber das heißt, dann müssen Sie natürlich, wenn Sie den das nächste Mal treffen, sich selber auch nochmal ganz anders regulieren, könnte ich mir vorstellen, oder?
Ja, in dem Fall war es gar kein Sicherungsverwalter, den ich in der Therapie hatte, das war besser, sondern ich musste so eine Lockerungsprüfung machen und deswegen war das ja nicht ganz so schwer. Also ich meine, man kann ja auch im normalen Leben Menschen gegenübertreten, die man vielleicht im Traum schon mal umgebracht hat.
Ja, und wo man flucht und alles Menschliche da ist. Matthias aus Kreichtal schreibt uns, gibt's denn den Punkt, an dem man erkennt, dass man eine Person nicht therapieren kann? Aus einem Jagdhund bekommt man meines Wissens den Jagdtrieb auch nicht raus.
Ja, generell weiß ich ja, dass das sowieso sehr schwer ist mit den Männern. Es ist eher umgekehrt so, dass ich einfach sehr lange probiere und dann doch am Ende vielleicht überrascht bin, wow, derjenige hat jetzt doch, obwohl er so dissozial ist und ja, also ich merke dann einfach, der ist doch eine Beziehung zu mir eingegangen, weil das fällt dissozialen Menschen sehr schwer. Die können schnell eine eingehen, aber nicht halten. Und ich habe da schon auch ein Beispiel im Kopf, wo jemand sich sehr gut entwickelt hat, was mich sehr gefreut hat. Ja, genau. Aber es ist nicht so, dass er mir den Punkt sagt, das hilft jetzt nichts mehr, sondern wir wissen ja schon, dass es sich um Persönlichkeiten handelt, die schwer therapierbar sind von vornherein.
Ja, ein IT-Spezialist wird im Freundeskreis ja meistens gefragt, Mensch, kannst du mal an meinen Rechner? Geht Ihnen das so dann im Freundeskreis, dass die Leute dann mit psychologischen Fragen zu Ihnen kommen?
Ja, ab und zu mal, das stimmt, ja.
Das ist dann wahrscheinlich so eine Berufskrankheit, oder?
Ja, aber ich betrachte Menschen eigentlich nicht so. Also es wäre mir auch viel zu anstrengend in Freundschaften, jetzt das immer so pathologisch zu betrachten und jemanden zu analysieren, das mache ich nicht.
Und so für Sie der Reiz, sich mit diesen Tätern so intensiv zu befassen, was ist für Sie der Reiz daran?
Also es sind einfach extreme Persönlichkeiten und man trifft ja zum Glück meistens so nie jemanden, hoffentlich auch, ne? Also, und man kann die Menschen ja aus einer sicheren Entfernung genauer betrachten und mit denen ins Gespräch kommen. Und das fand ich einfach super faszinierend, wie die auch in der Interaktion auf mich gewirkt haben, zum Beispiel. Ne, wie die mit mir als Frau umgegangen sind, wie die über ihre Straftaten und über ihre Opfer denken. Das fand ich super spannend.
Haben Sie da Beispiele, wenn Sie gerade sagen, ja, wie die mit Ihnen als Frau umgegangen sind? Weil das ist ja ein Thema, mit dem Sie sich intensiv befasst haben.
Ja, tatsächlich waren die sehr respektvoll, weil sie wussten ja auch, ich schätze sie ein. Das heißt, die können jetzt nicht so anzüglich sein oder respektlos. Also vor allem die Sexualstraftäter waren eigentlich immer zuvorkommend. Aber das ist natürlich trügerisch, weil letztlich weiß man nicht, ob die einen dann doch irgendwie in die sexuellen Fantasien einbauen nachts, ne? Ja. Und weiß man bei anderen Menschen auch nicht, aber da ist es natürlich schon unheimlicher.
Ja, und das Manipulative kommt dann natürlich dann auch bei Psychopathen und Narzissten dazu, das hatten Sie eben erwähnt, also da immer wachsam zu sein.
Genau. Na, vorsichtig, ja. Aber es passiert ja auch nicht gleich was Schlimmes, ne? Weil sie sind ja da Tag und Nacht untergebracht und man selbst geht ja immer wieder raus. Ja, aber man sollte natürlich aufpassen, was man so von sich preisgibt, ne? Also kann ja doch sein, dass sie einen irgendwie mal verfolgen oder so. Ja.
Wie sind Sie geschützt?
Genau, also während des Gesprächs hatte ich ein Funkgerät am Gürtel. Da könnte ich halt einen Alarm auslösen oder auch einen Alarm im Büro selbst. Aber das Gespräch fand nur zwischen diesem Mann und mir dann statt, jeweils. Und genau, ich hätte mir, wenn ich jetzt mich unsicher gefühlt hätte, auch noch sagen können, ich möchte jemanden vom allgemeinen Vollzugsdienst daneben sitzen haben. Das wäre auch möglich gewesen.
Gab es Situationen, wo Sie sich unsicher gefühlt haben?
Es gab mal eine Situation, das hatte auch was mit so einer psychopathischen Manipulation tatsächlich zu tun. Da hatte ich ein Gespräch mit einem Sicherungsverwahrten und der hatte einen Streit mit einem anderen Sicherungsverwahrten. Ich habe das moderiert. Dann hat sich mein Klient dann unter Tränen entschuldigt und hat gesagt, ja, ich möchte auf jeden Fall wieder eine gute Beziehung zu ihm haben. Und er kam mir sehr glaubwürdig vor. Also, solche Tränen hatte er auch immer in den Augen, wenn er über seine Opfer gesprochen hat. Und als der Mann dann rausgegangen ist, hat auf einmal mein Klient die Fäuste geballt und mich auch beleidigt. Hat gesagt, sie mögen zwar Frau Doktor sein, aber eigentlich haben sie ja keine Ahnung. Und hat so wie die Maske fallen lassen.
Ja.
Und dann habe ich ihn damit konfrontiert und gesagt, sie haben sich doch gerade unter Tränen entschuldigt, was ist jetzt passiert? Und dann hat er gesagt, na, sie wissen doch, dass ich gut lügen kann. Und da habe ich schon ein bisschen Angst bekommen, weil ich den eigentlich auch schon weiter fand in der Therapie und er hat sich ganz gut entwickelt und ich mochte ihn tatsächlich auch. Und ja, später wollte er nochmal ein Gespräch mit mir führen und stand so dicht neben mir, als ich das Büro ausgeschlossen habe und da habe ich ein bisschen Angst bekommen. Und das hat er mir auch angesehen und hat mich dann gefragt, haben Sie jetzt etwa Angst? Und darauf habe ich nichts geantwortet, weil...
Schwierige Situation,
ja,
ne?
Ja.
Und wenn Sie gerade sagen, ja, Sie haben ihn auch gemocht, also etwas Persönliches ist dann ja auch immer schwierig, da ist ja wichtig, die Distanz auch groß zu halten.
Genau. Also ich war natürlich vorsichtig, weil ich auch seine Straftaten kannte und sein Leben. Und es war immer ein bisschen eine Ambivalenz. Also ich hatte mit ihm sehr gute Gespräche, der war auch so ein bisschen philosophisch interessiert. Und wie gesagt, ich habe ihm irgendwie auch das geglaubt, dass er das alles sehr bereut und ihm die Opfer leid tun. Und dann hatte ich aber immer so den Hintergedanken, ja, vielleicht ist er ja eher der Schlimmste von allen, weil er einfach das Spiel am besten beherrscht.
Schon so ein ganz breites Spannungsfeld, mit dem Sie es da zu tun haben.
Auf jeden Fall. Extremes Spannungsfeld, ja.
Sie haben rausgefunden, was Frauen in Sachen Partnerschaft ganz besonders anziehend finden. Denn das war Ihre Doktorarbeit, haben Sie gemacht an der Uni in Konstanz. Wie sind Sie denn da vorgegangen?
Genau, ich habe viele Online-Studien gemacht und Frauen dazu befragt, zu ihren Partnerpräferenzen und teilweise auch Frauen untersucht, die mit Männern in Haft liiert waren.
Das gibt es ja immer wieder. Was gibt es dafür für eine Erklärung, dass Frauen Straftäter anziehend finden?
Ja, das ist interessant, ne? Es sind natürlich nur wenige Frauen, aber manche finden die tatsächlich sexuell anziehend. Also es gibt so eine psychische, ja, so eine sexuelle Störung, die nennt sich Hybristifolie, die haben die dann. Genau, und dann kann es aber auch andere Gründe haben. Manche sind vielleicht sehr altruistisch, vielleicht auch christlich orientiert und die wollen einfach nur helfen und sagen, oh Gott, der Mann in Haft, der hat ja niemanden mehr, dem schreibe ich jetzt mal einen Brief. Und haben vielleicht gar nicht im Hinterkopf, dass das so gefährliche Männer sein können und Psychopathen und die dann so einwickeln zum Beispiel.
Werden die denn dann dort auch nochmal gewarnt und auf die Straftaten explizit hingewiesen? Das wäre ja wichtig.
Wenn Sie den Langzeitsprecherraum aufsuchen wollen, also so eine Art Besuchszimmer, wo man dann auch Sex haben kann, dann ja, dann muss das ein Sozialarbeiter machen. Der muss dann die Frau über die Straftaten aufklären oder zumindest den Gefangenen darum bitten, das in seinem Beisein zu tun. Ja.
Und wenn man nochmal zurückkommt zu Ihrer Studie, was war denn da das Ergebnis? Worauf achten Frauen bei der Partnerwahl?
Also insgesamt finden Frauen sehr fürsorgliche und liebevolle Männer anziehend als Langzeitpartner. Aber für Kurzzeitbeziehungen, also kurze Affären, One-Night-Stands, dann doch auch sehr, sehr dominante Männer, charismatische Typen, also tendenziell auch Psychopathen.
Lässt sich das so pauschal sagen?
Ja, schon etwas. Also natürlich hat jeder nochmal ein bisschen andere Präferenzen, ne? Aber im Schnitt kommt das schon so raus. Ja.
Was sind da die Ursachen? Lässt sich das ausmachen? Hat das mit der Evolution zu tun oder woher kommt es?
Genau, das hat mit der Evolution zu tun. Also wir sind ja alle Überlebende von den Frauen, die sich durchgesetzt haben, also haben alle produktiven Nachwuchs, reproduktionsfähigen Nachwuchs erschaffen. Und das ist so ein Programm in uns, weil Männer, die viel Testosteron haben, die sind nämlich sehr dominant, die haben auch sehr gute Gene, weil sich nur Männer mit sehr gesunden Immunsystemen viel Testosteron auch leisten können. Und deswegen finden wir für so eine kurze Affäre das durchaus attraktiv, wenn ein Mann sehr männlich dominant wirkt. Aber für eine Langzeitbeziehung ist das doch sehr unangenehm, weil dieser Mann würde wahrscheinlich einen oft betrügen und vielleicht auch kontrollieren, vielleicht sogar gewalttätig werden. Und deswegen wollen wir nicht, da wollen wir einfach einen fürsorglichen Menschen haben.
Haben Sie es dann auch noch auf Partnerschaftstypen bezogen, was für Typen sich da gegenseitig anziehen oder wie sind Sie weiter vorgegangen?
Was meinen
Sie?
Also
Persönlichkeitstypen?
Ja, genau. Ich habe auch nochmal geschaut, welche Frauen sich besonders zu dominanten Männern hingezogen fühlen. Und das sind zum einen Frauen, die eine höhere Trade-Angst haben, also eher ängstlicher sind als Person. Vielleicht hoffen die sich so ein bisschen Führung durchs Leben. Und dann aber auch Frauen, die selbst Sensation-Seeker sind, also sehr...
Bedeutet?
Das bedeutet, dass sie risikoaffin selbst sind und Abenteuer mögen. Die mögen dann auch eher einen dominanten Mann. Ja.
Und wenn man jetzt, gibt es ja viele Dating-Plattformen, wenn man darauf schaut, lässt sich da für die Frauen dann auch noch etwas rauslesen? Also gibt es da dann hinsichtlich ihrer Erforschungen besondere Erkenntnisse?
Also als ich ja geforscht habe, da gab es diese Dating, waren die Dating-Plattformen noch nicht so verbreitet, aber man kommt ja mit so vielen Menschen in Kontakt, gerade wenn man in einer Großstadt lebt und dann solche Plattformen nutzt. Und da kann man natürlich auch mit extremeren Charakteren Kontakt haben, ne? Ja.
Und worauf sollte man dann achten, dass man es eben was macht?
Naja, kommt drauf an, was man sucht natürlich. Ne? Man kann ja ruhig mit, wenn man nur eine kurze Affäre sucht, sexuell, dann kann man das ja auch ruhig mal mit einem dominanteren Partner machen oder vielleicht auch mit jemandem, der so ein bisschen narzisstisch ist. Aber auf Verlieben in so jemanden, das könnte sehr stressig sein. Ne? Also da leidet man, glaube ich, schon länger, wenn man mit einem Narzissten zusammen ist.
Wobei wir da gerade auch Post bekommen von den SW1-Hörerinnen und Hörern, die Erlebnisse hatten, dann auch mit einer narzisstischen Mutter beispielsweise und in so einer Familie aufzuwachsen, ein gewalttätiger Vater wurde da noch genannt. Also das kann einfach sehr, sehr großes Leid in Familien bringen.
Auf jeden Fall, genau. Ja. Es ist also sehr schlimm, wenn man dann noch Kinder mit jemandem hat, der solche Eigenschaften hat, da leidet natürlich das ganze Umfeld drunter, ja.
Also umso wichtiger, da vorsichtig vorzugehen und ja, sich gut zu informieren.
Genau.
Frage kommt rein aus Lohensee von Erich Haug. Werden denn die Täter informiert, wie es den Opfern geht und wie wird den Opfern geholfen?
Ja, also teilweise wissen die Täter schon, was sie da in dem für einen Opferschaden produziert haben. Ich erinnere mich gerade an einen Sicherungsverwahrten, der hat mehrere Kinder missbraucht und hat dann auch entschieden, eben ja Opferhilfe zu zahlen, also einen Beitrag zu zahlen, den dem Mädchen dann zugute kam. Ne? Aber ansonsten ist es nicht so, dass man die gegen irgendwie, dass es irgendwie zu einem Treffen kommt oder so, weil man natürlich die Opfer schützen möchte und das ja viel zu heftig ist bei diesen Delikten.
Das heißt, es ist freiwillig, an die Opfer zu zahlen? Müsste man das nicht verpflichtend machen?
Teilweise ist es verpflichtend, teilweise können, also das wird ja vom Gericht angeordnet, aber es gibt tatsächlich Täter, die sagen, ich zahle das nicht, weil die eben so psychopathisch sind und da überhaupt keine Schuld bei sich sehen zum Beispiel, das gibt es auch. Ja.
Aber das müsste man ja einklagen können, oder? Wie ist das?
Ja, teilweise wird das dann auch gepfändet von denen, ja.
Ja, Sie schreiben über eine Faszination für gefährliche Männer in Haft. Haben Sie denn auch Beispiele, wo es dann für die Frauen mal schlecht ausgegangen ist?
Ja, das gibt's ab und zu mal. Ich erwähne das auch. Das ist eine Geschichte, die ich zitiere von einem anderen Buch. Also das erwähne ich halt in dem Buch. Und zwar gab es eine Frau, die hatte selbst eine behinderte Tochter gehabt und sie hat sich in einen Mann in Haft verliebt, der ausgerechnet ein Mädchen vergewaltigt hat und totgetreten hat. Also richtig schlimm. Und sie ist trotzdem eine Beziehung mit ihm eingegangen. Sie hat gedacht, das ist so ein sehr liebenswerter, freundlicher Mann. Sie wusste schon, was er für eine Tat begangen hat, aber sie hat das nicht in Einklang bekommen mit seiner Persönlichkeit, was auch oft vorkommt. Das nennt sich dann dieses Phänomen kognitive Dissonanz, dass zwei unterschiedliche Sachen wir erfahren und wir nicht in Einklang bringen. Und sie hat sich dann dazu entschieden, naja, zu sagen, das war eine einmalige Angelegenheit, das ist eigentlich ein lieber Mensch. Das ging dann aber böse aus, weil sie hat ihn dann auch in einem Langzeitsprecherraum besucht, ganz, ganz oft, auch sexuell verkehrt. Aber am Ende hat er sie dann tatsächlich getötet und das war auch geplant. Er hat sich dann auch versucht, selbst das Leben zu nehmen, aber er hat sie auch, ich sage mal, übertötet, also mit mehreren Messerstichen, hat auch die Waffe mit reingebracht in den Raum. Ja.
Aber wie kann es sein, dass so eine Waffe überhaupt in so einen Raum kommt? Die Frage stellt man sich dann automatisch.
Ja, das hat er eben von langer Hand geplant und irgendwie versteckt dort, ja.
Also umso wichtiger dieser Hinweis, da vorsichtig zu sein. Man stellt sich einfach vor, wie kommen manche Menschen darauf, dann Massenmördern im Gefängnis auch zu schreiben. Und das kommt aber wohl, Sie zitieren das auch, bei Charles Manson war das so oder auch bei anderen. Ne?
Ja, genau. Also irgendwie finden Frauen das dann irgendwie interessant, manche. Und denken sich, ja, diese Hände, mit denen er mich jetzt irgendwie sanft berührt, mit denen hat er schon mal jemanden getötet und finden das irgendwie sexuell anziehend. Oder manche Frauen sind auch narzisstisch veranlagt, die haben dann sogenannte Rettungsfantasien, die glauben, ja, dass der Straftäter in seiner Kindheit nicht genug Liebe bekommen hat, was auch natürlich auch der Fall sein kann, und dass er deswegen straffällig wurde und dass jetzt ihre Liebe, die sie ihm geben, ausreicht, ihn zu einem besseren Menschen zu machen.
Dass sie ihn damit befreien.
Ja, genau.
Okay. Ich könnte mir vorstellen, bei 6 Jahren in der Sicherungsverwahrung, da stellen sich auch neue Fragen und Forschungsfelder. Gäbe es da was, wo Sie sagen, ach ja, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich das gerne noch erforschen?
Ja, ich bin da so ein bisschen kreativer. Ich würde wahrscheinlich gerne erforschen, wie bestimmte Drogen oder so auf Psychopathen wirken. Ne? Zum Beispiel MDMA, was ja sehr empathisch macht.
Was ist MDMA?
Das ist Ecstasy, genau. Aber das ist natürlich auch nicht so leicht. Man kann nicht keine Forschung mit Drogen unternehmen zum Beispiel.
Ja, die dann so verabreichen. Mit Cannabis wird es jetzt gehen wahrscheinlich.
Ja, aber im Gefängnis eigentlich auch nicht. Ne? Ja. Genau, das muss man alles gut beantragen. Ja.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch und Ihre Einblicke. Gilda Giebel.
Ja, danke schön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.